Zum einen gibt's halt immer die Notwendigkeit, halt gewisse Sachen wie Errors zu tracken. Die passieren teilweise automatisch, wenn du so ein SDK dann halt in deine Applikation reinlädst, sei das jetzt im Frontend oder im Backend, werden gewisse Teile immer automatisiert mitgetrackt. Wahrscheinlich musst du dich aber tiefergehend in die API einarbeiten, um das zu tracken, was halt für dich wichtig ist. Was hat sich denn verändert im Status quo? Ja, wo sind wir denn schlechter geworden? Da muss man sich natürlich als Product Manager auch irgendwie fragen, okay, was sind denn die Unterschiede seitdem? Überlegt euch, was sind kurzfristige Goals, die ihr erreichen könnt, ne? Also Ziele für die einzelnen KPIs. Und was ist denn vielleicht ein Goal, was eher in einer langfristigen Zukunft liegt, was ihr aber immer im Blick behaltet?
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audioproducerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 649. Willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu zweit. Aus dem Team hätten wir den Hans.
Hallo.
Und ich bin der Shep. Und genau, wir haben heute keine Gästin, keinen Gast. Denn wir wollten gerne mal über ein Thema sprechen, über das wir schon in einem sozusagen Gastbeitrag für den Engineering Kiosk, für den Adventskalender des Engineering Kiosk Podcast beigetragen haben, und zwar über Engineering KPIs. Genau, damals war die Vanessa dabei noch. Die ist jetzt gerade, die muss jetzt gerade mal aussetzen aufgrund von Mama-Seins. Genau, deswegen machen das der Hans und ich und tauchen da noch mal ein bisschen tiefer ein.
Ja, endlich, ne, haben wir es hinbekommen, diese Folge irgendwo reinzufitten, weil wir hatten so einen langen Contentplan voraus schon. Und jetzt haben wir aber hier es geschafft, dann doch diese Aufnahme dazwischen zu schieben, sozusagen, wo man noch nicht belegt war.
Ja.
Genau. Jetzt sind wir schon relativ lange her seit dieser Kurzaufnahme. Aber falls ihr damals dazugekommen seid, weil ihr beim Engineering Kiosk gehört habt, oh, der Working Draft redet über Engineering KPIs, das interessiert mich. Cool, dass ihr dabei seid. Cool, dass ihr zu uns rübergekommen seid. Hier ist die Folge für euch und auch natürlich für alle anderen. Genau, vorab, ich glaube, das Thema, Shep, und bei dir wird das genauso sein, ne? Das ist sehr divers. Und wenn wir über Engineering KPIs sprechen, dann sprechen die einen über ganz andere Sachen als die anderen. Genau, deswegen, ja, seht's uns nach, wenn wir hier vielleicht nicht genau das Thema behandeln, was ihr jetzt da irgendwie euch drunter vorstellt. Aber umso wichtiger, shared doch einfach mal, was ihr dazu am Ende der Sendung vielleicht vermisst habt, wo ihr vielleicht nochmal einen Beitrag zu leisten wolltet oder so. Das würde uns mal interessieren. Ihr findet uns auf den gängigen Social-Media-Plattformen und gerne natürlich auch, Kommentare haben wir leider nicht mehr, ne? Aber ich glaube, auf Mastodon sind wir sehr aktiv und über comments@workingdraft.de könnt ihr uns immer per E-Mail
oder
erreichen.
Oder im Slack.
Natürlich. Heute mal am Anfang der Sendung.
Genau. Ja, so machen wir das. Und ich würde vorschlagen, genau, wir wollen über Engineering KPIs sprechen und da haben wir auch schon direkt die erste Abkürzung.
Mhm.
Ich weiß nicht, so Abkürzungen wirft man ja so um sich, aber möglicherweise ist die Abkürzung KPI noch kurz erklärenswert. Was bedeutet das denn?
Heißt das Key Performance Indicators, ne? Also die Engineering Key Performance Indicators, also was ist sozusagen ausschlaggebend für sozusagen gutes Engineering im Endeffekt. Metriken kann man auch einfach sagen, ne? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher verständlich. Wir gucken uns, wenn es um Engineering KPIs geht, die Engineering-Metriken an. Und die sind natürlich sehr divers, ja, aufgeschrieben. Ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Es geht da natürlich zum einen drum, wie gut performt denn meine Website, wenn man mal so redet, wie gut performt meine App. Und bei Performance geht es nicht unbedingt nur um Schnelligkeit, sondern natürlich auch darum, wie schnell oder wie viel wird denn vielleicht ein Produkt verkauft. oder wie schnell kann ich denn mein Produkt verkaufen sozusagen, ne? Wie hoch sind die Latenzen zwischen dem Knopfdruck und man bekommt eine Bestätigung oder ähnliches? Das sind so die Punkte, glaube ich, über die wir uns heute ein bisschen Gedanken machen werden.
Genau, und ich würde sagen, du bist ja tendenziell, stell dich jetzt mal hier so ein bisschen auf den Sockel als der KPI-Experte von uns, weil du ja Engineering Lead machst viel und ich glaube, du eben auch einfach so ein bisschen noch mehr die Produktperspektive hast als ich. Ich habe ja mehr so die technische Sicht auf die Dinge.
Ja,
also und so unterstelle ich dir das.
Woher das bei mir kommt, ist ein Stück weit, wir haben bei Join in den letzten, sagen wir mal im letzten Jahr oder so, uns ziemlich darauf fokussiert, nochmal klar zu ziehen, was sind denn eigentlich die KPIs, nach denen wir arbeiten wollen, gerade auch in den Engineering-Teams zu schauen, worauf fokussieren wir uns eigentlich mit unserer Arbeit, ne? Was machen wir schneller? Und da gibt es, oder besser sozusagen. Und auf der einen Seite gibt es da natürlich diese produktspezifischen KPIs. Man kann sich das so vorstellen, nehme ich mal einen Webshop. Ja, in einem Webshop möchtest du eventuell messen, wie schnell schaffst du es eigentlich oder wie viel Prozent der Besucherinnen und Besucher deines Webshops kaufen eigentlich ein Produkt, ein bestimmtes oder überhaupt ein Produkt. Ja, das ist so eine klassische Metrik, die man gerade so im Produktbereich hat. Für uns als Video-Streaming-Plattform ist es natürlich wichtig zu schauen, okay, wie viele Benutzerinnen und Benutzer schauen eigentlich ein Video auf der Plattform und wie viele davon oder wie lange schauen die Leute das denn? So, das ist mehr sozusagen die Produktseite. Da würde man vielleicht von Product Metrics sprechen, ja, oder Product KPIs. Jetzt ist die Fragestellung, die sich natürlich ergibt, was sind denn dann Engineering KPIs? Und da ist es so, grundsätzlich sind wir natürlich daran interessiert, dass alles, was wir tun im Engineering, irgendwie diese Hauptproduktmetriken auch unterstützt, ne? Also wir wollen irgendwie es immer erreichen, dass wir mit dem, was wir tun, unsere Arbeit, die wir machen, es schaffen, die Produktmetriken zu verbessern. Also im E-Commerce wieder, wir wollen, dass mehr Leute durch den Checkout-Bereich gehen, die unsere Webseite besuchen, ja, dass mehr Produkte verkaufen. Und der kapitalistische Gedanke natürlich dahinter, wir wollen mehr Geld machen im Endeffekt, ja. Aber wir können das auch auf ein viel kleineres Niveau eventuell auch runterbrechen und sagen, okay, schaut mal, wir launchen hier ein neues Product-Feature und wie gut performt denn eigentlich dieses Product-Feature? Und das hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab. Wie viele Leute kommen eigentlich am Anfang überhaupt dazu, dieses Produkt-Feature sich anzugucken und benutzen es dann auch tatsächlich, ne? Und das wiederum betrifft Engineering dann so, dass man sagen muss, okay, die Engineering-Funktionalität, die dahinter steht, die muss natürlich gewährleisten, dass Benutzerinnen und Benutzer dieses Feature möglichst einfach benutzen können, ja. Und nur dann kann ich, also, oder möglichst schnell benutzen können, so, dass halt die Services super schnell antworten, die da angefragt werden von einem Frontend beispielsweise. Ja, wir kommen gleich noch auf ein paar Beispiele. Und nur dann kann ich ja datengetriebene Aussagen sozusagen treffen, ob ein Feature funktioniert oder nicht. Ja, auch wieder da, ich möchte ein Produkt in den Warenkorb legen, wenn das irgendwie 10 Sekunden dauert von ich habe den Button gedrückt bis das ist jetzt im Warenkorb, ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass Benutzerinnen und Benutzer abspringen. Brauche ich jetzt niemandem erzählen, das wisst ihr alle, die ihr zuhört, ne? Als wenn ich das halt in einer halben Sekunde mache oder noch schneller. So, und das ist etwas, das müssen wir uns halt immer vor Augen halten aus dem Engineering heraus und müssen dann sagen, okay, was sind denn eigentlich für uns in den Engineering-Teams gute Metriken, die sowas, ja, die praktisch die Produktziele supporten.
Okay, das heißt also, wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas messen würdet, wie vom Klick bis zu dem Zeitpunkt, wo das im Warenkorb erscheint, da habt ihr dann, also das ist sozusagen das so eine übergeordnete Metrik und wenn die dann schlecht abschneidet, dann würdet ihr wahrscheinlich noch andere Metriken zu Rate ziehen, beziehungsweise andere Metriken einziehen, weil ich glaube, es ist ja schwierig für das Engineering ansonsten der Ursache auf die Schliche zu kommen.
Also ja, genau. Das ist natürlich richtig. Metriken sind immer nur einen Indikator. Die sind nicht unbedingt, zeigen die Ursache von etwas auf. Ja, also und da ist natürlich die Entwicklung der Metrik relevant. Ja, jetzt, du hast das angesprochen, wir sind jetzt im Streaming-Bereich, aber also da haben wir jetzt nicht diese E-Commerce-Geschichte sozusagen, dass wir halt irgendwie ein Produkt in den Warenkorb legen. Aber was wir auf jeden Fall haben ist, du möchtest gern, dass du ein Video super schnell abspielst. Also der Benutzer, die Benutzerin klickt auf jetzt diese Folge gucken und dann soll der Player sofort da sein und sofort die Werbung losspielen oder halt entsprechend den Clip starten oder das Video starten. Ja. Und zu messen, wie lange dauert es denn vom Klick eigentlich bis zum Start des Videos? Das ist halt etwas, da gilt es erstmal einen Base-Wert zu entwickeln und sich dann als Team zu überlegen, wie schafft man es denn, diesen Wert eigentlich über Zeit zu monitoren? Also grundsätzlich immer das Thema Tracking ist da sehr, sehr wichtig. Ne? Wie schaffe ich es denn eigentlich, alle Benutzerinnen oder Benutzer und bei einer sehr hohen Datenmenge eventuell auch nur einen Sample-Set von Benutzerinnen und Benutzern zu untersuchen und dann zu sagen, okay, wie schaffe ich es, diese Metrik sozusagen auf dem Level zu halten oder zu verbessern? So, und was ich grundsätzlich als sehr wichtig erachte, ist, dass man sich als Team immer ein Ziel setzt, was eine Verbesserung darstellt. Ja, wir wollen grundsätzlich immer eigentlich unsere Services besser machen. Das bedeutet, wir sagen, okay, es dauert jetzt vielleicht, stand jetzt 3 Sekunden, bis dieses Video startet. In Zukunft wollen wir es aber erreichen, dass in 2 Sekunden zu starten oder vielleicht in 1 Sekunde. Wie kriegen wir das denn hin? Ja, und da muss man natürlich Maßnahmen entwickeln. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, wenn jetzt die Metrik beispielsweise schlechter wird, der Standard ist 3 Sekunden und auf einmal sind wir über einen Zeitintervall von 24 Stunden bei einem Durchschnitt von 4 oder sogar, und da müssen wir jetzt vielleicht noch in ein paar andere Aspekte auch reingehen, also welche Anzahl an Benutzerinnen und Benutzern schaut man sich denn eigentlich an? Und wenn man da halt sagt, okay, wir gucken uns mal das Gros der Benutzerinnen und Benutzer an, also 75% beispielsweise der Benutzerinnen und Benutzer, und die bekommen das Video dann in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt, also beispielsweise diesen 4 Sekunden und meine Metrik ist gesunken von 3 Sekunden, dann ist das ein Indikator, dass ich untersuchen muss, woran liegt das? Warum dauert das jetzt länger? Ein mögliches Szenario kann da sein, meine Services sind einfach langsamer, ne? Das ist so das Naheliegendste, aber welcher Service ist es dann genau? Diese Research muss man da machen. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache hierbei ist halt dieses kontinuierliche Monitoren. Also du musst immer drauf gucken, was passiert eigentlich mit meinen Metriken. Und da kommt dann das nächste Thema ins Spiel, wir müssen ein gewisses Alerting haben. Das heißt, auch mal, wenn ich mal nachts schlafe, kann es halt wichtig sein, dass ich gewisse Metriken trotzdem so eingestellt habe, dass die mich vielleicht sogar aus dem Schlaf reißen. Das müssen aber die Metriken sein, die am allerwichtigsten sind sozusagen für deine Plattform, damit sie läuft. Ja, beispielsweise, ihr habt selbst um 2 Uhr nachts in einem Online-Shop vielleicht immer noch einen hohen Umsatz, dann wollt ihr auf jeden Fall, dass dieser Online-Shop aktiv ist. Das heißt, ihr müsst euch über On-Call Gedanken machen, was passiert in so einem Szenario, wenn vielleicht mal ein Service nicht mehr verfügbar ist. Wie schaffe ich es denn, dass dieser Service erstmal, also dass ich darüber benachrichtigt werde? Das war ja jetzt der eine Punkt. Und dann Mechanismen, natürlich sich zu überlegen, wie schaffe ich es denn, ist aber mal ein Thema für eine andere Sendung oder hatten wir vielleicht auch schon, dass dieser Service sich selbst wieder recovert, ne? Dass ich vielleicht selber gar nichts tun muss, aber dass dieser Service halt sich wieder in den Status versetzt, dass er halt da ist. So.
Vielleicht von mir direkt da nochmal eingehakt, 2 Dinge. Das eine ist, du hast ja gesagt, oder du hast ja die 75% der Benutzer, also hast du angesprochen, das ist ja auch so ein gängiges Konzept, ne, dass man so Perzentilmessungen genau macht, dass man also sagt, wie ist der Wert, unter denen oder besser 75% meiner User fallen, ne, und bei 25% ist es schlimmer als eben dieser Wert.
Ja.
Genau, und da gibt's natürlich auch so verschiedene Philosophien, welcher Perzentilwert jetzt irgendwie relevant ist. Ne? 75 ist ja schon die Mehrheit, aber man könnte ja dann sagen, so 25%, für 25% ist es halt schlechter als eben dieser Wert. Reicht das denn? Oder ist das, also jetzt zum Beispiel vielleicht bei, ich sag jetzt mal bei Browser-Support oder so, wenn Leute auf Can I Use gucken, dann ist es ja meistens eher so, ja, wenn es unter 90 ist, dann rolle ich ein Feature nicht aus. Und so kann man da ja auch drüber debattieren, ne? Ja. Vielleicht hängt es auch wahrscheinlich von der Metrik ab, welcher Perzentilwert da irgendwie sinnvoll ist.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und das Wichtige, was du gesagt hast, ist halt, es gibt gar nicht so diese eine Lösung, ne? Sondern wir wollen darüber sprechen. Wir müssen darüber diskutieren. Sei das zwischen Product Managern und Engineering-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder innerhalb eurer Engineering-Teams oder mit Kundinnen und Kunden, wenn ihr in der Agentur seid, ne? Da müsst ihr immer diskutieren darüber, was ist eigentlich die Metrik, die wir angucken und warum. Weil grundsätzlich ist es so, Shep, du hast das angesprochen mit den Browsern, ne? Da gibt's immer irgendwelche Leute, die sind da noch wegen mir auf einem Netscape unterwegs, aber die schauen wir uns natürlich logischerweise nie an, ja. Und auch wenn man sich so Performance-Sachen anschaut, wie beispielsweise jetzt, sei es mal Time to First Byte, um mal eine klassische Metrik so zu nehmen, ja. Also wie lang braucht denn eigentlich das erste Byte, bis es über die Leitung gegangen ist und beim Benutzer und der Benutzerin angekommen ist? Da wird es immer Internetverbindungen geben, die gerade den Request absenden, der kommt noch an, aber irgendwie die Antwort kommt nicht zurück, weil sie gerade dann in ein Funkloch gefahren sind und dann dauert es halt eine Minute, bis sie irgendwie wieder da raus sind und erst dann kommt das First Byte zurück oder so, ja, wenn euer Backend-Prozess so lang lebt und die Verbindung nicht abgebrochen wird. Mal angenommen, das wäre so, ja, dann ist natürlich die Frage, ist das für euch relevant? Ja, aber wahrscheinlich nur ganz, ganz unten auf der Prioritätenliste. Ja, das ist eine Art Edge-Case, den müssen wir sozusagen acknowledgen, also wir müssen sagen, yo, der ist da, aber wahrscheinlich müssen wir uns ihn nicht als erstes angucken, sondern wahrscheinlich müssen wir uns erstmal angucken, warum dauert es denn für 95% der Benutzerinnen und Benutzer diese 4 Sekunden, die wir vorhin genommen haben, ja, warum dauert es denn so lang für die? Warum kriegen wir es denn nicht hin, denen schneller etwas zur Verfügung zu stellen? So, und dann ist es wahrscheinlich so, dass es bei der einen oder anderen Person, die da im Longtail hängt, auch nochmal schneller wird, wenn wir da uns diesem Problem angenommen haben. Aber wir haben schon mal das Gros der Benutzerinnen und Benutzer glücklich gemacht. Also wenn wir jetzt dieser einen Person eine bessere Experience bieten, wie, wüsste ich jetzt nicht mal von ad hoc, wie man das jetzt so schnell hinbekommen würde, ja. Aber das wäre sozusagen etwas, da muss man sich Gedanken machen. Und das hängt halt auch wirklich ganz stark vom Use Case ab. Was habt ihr für eine App? Was wollt ihr erreichen? Wie sind auch eure Benutzerzahlen? Um dann zu sagen, okay, für uns lohnt sich's eventuell, für 3% oder für 5% der Benutzerinnen und Benutzer mehr zu optimieren, besser zu optimieren, weil das halt sich am Umsatz messen lässt, ja, und so muss man es ja im Endeffekt halt gegenüberstellen jetzt, außer man ist halt irgendwie in einem anderen Kontext unterwegs, wo man sich vielleicht nicht nur über Umsatzgedanken macht. Bei mir ist das jetzt leider, oder was heißt leider, nee, bei mir ist das halt so der Fall, dass grundsätzlich eigentlich, wenn ich irgendwo arbeite, ich diese Webseite betreibe, weil sie halt einen gewissen Umsatz im Hintergrund macht, sozusagen, und nur wenn dieser Umsatz auch dahinter zu sehen ist, nur dann lohnt es sich für mich halt auch, sich mit etwas zu beschäftigen, ja, rein kapitalistisch betrachtet jetzt mal.
Ja, naja, das ist ja im Grunde so, was bei den meisten Projekten ja schon auch dahinter steckt. Und es gibt halt eben diese High-Level-KPIs, von denen wir jetzt so ein paar Beispiele genannt haben, also sowas wie lange braucht ein Ding im Warenkorb oder wie schnell spielt ein Video los und so. Genau, und dann kann man das eben weiter runterbrechen auf Teilaspekte, die dann wiederum ihre eigenen KPIs haben, wie zum Beispiel, was du ja auch gesagt hast, ne, Time to First Byte, oder da gibt's ja die diversen Core Web Vital Metriken, oder vielleicht auch, was haben wir noch im Backend, haben wir ja auch Dinge, also wie lange braucht die Datenbank zum Antworten, wie sind die Cache-Hit-Miss-Raten und so weiter und so fort.
Ja.
Ich wollte aber noch was fragen, und zwar, du hast ja gesagt, man muss es kontinuierlich messen. Je nachdem, wenn es viel Daten sind, dann sampelt man auch nur einen gewissen Teil der Daten. Die Frage wäre, sammelt man denn diese KPIs? Also hast du da irgendwie Empfehlungen? Also wäre das sowas wie Google Analytics oder gibt's da andere, besser geeignete Werkzeuge?
Ja, also gerade weil wir ja viele auch übers Frontend sprechen, gibt's da natürlich auch spezialisierte Tools, die sehr gut im Frontend sind. Ich nenne mal eins, das ist zum Beispiel Sentry, die schaffen es nochmal besser, die Daten für Frontend-basiertes Testing, KPI-Tracking und Testing aufzubereiten. Da kann man beispielsweise auch Real-User-Monitoring machen, dass man halt sozusagen auch Session-Replay machen kann, ja, auch mal sehen kann, wie verhält sich denn eine Benutzerin, ein Benutzer über die komplette Seite. Das kann nicht nur Sentry, das können auch andere Tools, Datadog oder natürlich zu erwähnen, Dynatrace. Der Stefan ist ja, arbeitet ja bei Dynatrace. Ja, das sind so Tools, die können das halt sehr, sehr generalistisch, ja, dass man halt wirklich Daten da trackt.
Ist aber das bei Sentry Tracking auch so? Also ich kenne Sentry eigentlich so als Error-Monitoring-Tool mehr und die Core Web Vitals kann man damit ja auch messen. Ich habe mich da nicht tiefer eingegraben, aber es gibt quasi auch Möglichkeiten oder Ausbaustufen oder so, da kann man dann komplett eigene Metriken reintracken.
Genau, das ist halt der wichtige Teil, ne? Also man muss sich halt, zum einen gibt's halt immer die Notwendigkeit, halt gewisse Sachen wie Errors zu tracken. Die passieren teilweise automatisch, wenn du so ein SDK dann halt in deine Applikation reinlädst, sei das jetzt im Frontend oder im Backend, werden gewisse Teile immer automatisiert mitgetrackt. Wahrscheinlich musst du dich aber tiefergehend in die API einarbeiten, um das zu tracken, was halt für dich wichtig ist, ja, weil das Tool kann halt nicht unbedingt automatisiert erkennen, was ist denn jetzt der Buttonklick, der dann zu einem Endstate einer Aktion führt, ne? Wir haben vorhin das angesprochen mit, wie lange es braucht, bis das Video dann spielt. Also das kann das Tool nicht wissen, wann genau das der Fall ist. Das musst du manuell tracken, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Was sind eigentlich die KPIs, die du tracken willst? Also da war ja sozusagen meine Aussage zu, sie sollen halt immer dem Produkt dienen. Sie müssen halt sozusagen immer die Herausforderungen, die das Produktmanagement beschreibt auf der einen Seite und die man versucht mit Product Features auf der anderen Seite zu bewältigen sozusagen, denen müssen sie halt immer zuträglich sein. Ja, also wir wollen Geld machen, also muss irgendwie mein Service dahin gehen, dass es dann also auch
mehr Geld gibt. Wir wollen zum Beispiel nicht quasi sowas wie Standard, möglichst Standardkonformität vom HTML messen, weil das zwar cool ist, aber am Ende macht es keinen Unterschied, ob man wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man ein paar HTML-Attribute drin hat, die ungültig sind, weil das keine Auswirkung hat auf das eigentliche Produkt, so, ne? So.
Ja, genau. Und diese Metrik beispielsweise, was du jetzt gerade ansprichst, die ist ja nicht wertlos. Das ist halt eine technische Exzellenzmetrik. Genau wie es wahrscheinlich sozusagen Unit-Testing, bestimmte Coverage-Metriken sind. Ja, die sind gut. Die muss man auch erfassen. Und da gibt es manche, die man stärker beachten muss als andere. Das kommt aber auch auf den Kontext drauf an. Grundsätzlich sind das aber wahrscheinlich nicht deine Top-Prio-Metriken, die du dir angucken musst. Weil dadurch, dass, wie du das sagst, ne, dass da ein paar Attribute falsch gesetzt sind, ist wahrscheinlich dein Produkt nicht schlechter, als wenn die da wären. Oder als wenn die da, also eins von beiden.
Ja, naja, klar. Ja.
Ja.
Also Metriken nicht zum Selbstzweck, sondern genau, also das kann man dann machen, wenn man alles andere schon abgeräumt hat, ne? Dann kann man das natürlich, kann man das immer noch machen, aber primär erstmal Dinge, die identifiziert werden als irgendwie relevant für das Produkt. Da sagst du ja, das sind ja die Produktteams, die das bestimmen. Gegebenenfalls, weiß ich nicht, findet man das aber auch erst auch mit User-Tests raus, ne? Was gute KPIs sind.
Ja, das kann durchaus auch sein, dass man User-Tests braucht, um halt erstmal klar zu bestimmen, wie grenzt sich denn eigentlich diese weite Landschaft von möglichen KPIs überhaupt ein? Ja, also was?
Ja, auch, dass du nicht das Falsche misst, ne? Also mir fällt jetzt, weil du das Video, weil ihr bei Join seid, ich habe ja auch so ein RTL Plus Abo, um ab und zu mal, weil hier Kinder wollen auch mal ab und zu so, jetzt ist ja Dschungelcamp oder Let's Dance, dann wollen die da mal reingucken.
Verständlich, ja.
Ja, total wichtig. Und da fällt mir auf, also im Vergleich zu so Netflix und Co., also die Videos laufen schnell los, aber die Videoqualität ist halt echt unterirdisch erstmal, bis sich das dann irgendwie einkriegt. Es liegt nicht an der Internetleitung, die ist dick. Und da, das kam mir gerade in den Sinn, dass man natürlich so aus, man kann, könnte jetzt messen, wie schnell läuft das Video los. Läuft ja auch schnell los, super.
Ja.
Aber wie sieht's halt dabei aus? Das ist vielleicht dann so eine Metrik, die man übersehen würde und wo man wahrscheinlich Rückmeldungen der Benutzerschaft bekommen würde, so.
Stimmt.
Ja, dein Produkt verlasse ich trotzdem, weil dein Video zwar schnell startet, aber es sieht halt echt grottig aus.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist ein super wichtiger Aspekt, sich diese Zusammenhänge zwischen bestimmten Metriken auch anzuschauen, ne? Wenn du dann siehst, okay, meine Benutzerinnen und Benutzer verlassen das Produkt, obwohl das Video gestartet hat, und ich sehe einen signifikanten Absprung, obwohl das schon oder erst 5 Sekunden lief. Ja, wie kann das denn sein? Warum gehen denn Benutzerinnen und Benutzer nach 5 Sekunden? Da muss man dann wieder reindrillen, um zu verstehen, warum das so ist, ne?
Ja.
Wird mal unterstellen.
Oder warum habt ihr nicht so viele Returning Visitors oder warum kündigen die Leute das Abo wieder oder irgendwie so Sachen, ne? Und
ja,
dann tappt man ja so ein bisschen im Dunkeln, weil man irgendwie für sich erstmal ja alle Metriken, die man sich so überlegt hat, gut erfüllt und ja, das finde ich halt immer dann sehr spannend, was so Benutzer auch einem an Input geben. Ja.
Ja. Ja. Also da hast du definitiv recht. Ich glaube, die Datenmenge, die man da grundsätzlich halt trackt im Product Management Bereich, ist wahrscheinlich immens. Also man hat wahrscheinlich sehr viele Daten, und die Zusammenhänge da zu erkennen, da bedarf es halt eigener, also spezieller Leute. Bei uns gibt's da Leute, die sich das halt sehr, sehr genau angucken. Aber wenn man dann definiert, hey, wir haben hier eine hohe Absprungrate nach 5 Sekunden Video, warum ist das der Fall? Oder ganz wichtig, wann verändert sich das? Ja, also es ist ja immer sozusagen in Bezug nehmend auf einen vorherigen Bereich, ja. Also sagen wir mal, wir gucken uns einen Monat von vor 2 Monaten an versus now. Was hat sich denn verändert im Status quo? Ja, wo sind wir denn schlechter geworden? Da muss man sich natürlich als Product Manager auch irgendwie fragen, okay, was sind denn die Unterschiede seitdem? Das kann mal ein Content sein, ne? Du sprichst jetzt an, Dschungelcamp. Super viele Menschen werden sich jetzt ein RTL Plus Abo klicken. Also, weil man dann halt diese Sendung sehen will, ne? Das haben wir bei uns natürlich auch. Da muss man sich das auch immer in Relation setzen. Aber da auch wieder die Frage fürs Engineering, was bedeutet denn das für uns? Wie schaffen wir es denn davon, Ableitungen zu bilden? Ne? Auch das, was du jetzt gesagt hast, Chef. Angenommen, ein Product Manager kommt und sagt das halt zu uns, hey, wir haben höhere Absprungraten. Und gibt's vielleicht eine Änderung in der Architektur, wie wir vielleicht Video serven, ja? Also, weil wir halt jetzt einen anderen Codec haben und auf einmal starten die halt alle viel schlechter, oder wir haben unsere Adaptionsart, also bei Adaptive Streaming geändert oder so, weil wir jetzt auf einmal viel, in einer viel niedrigeren Qualität streamen, ja? Und hat das irgendeinen Impact auf das Verhalten von Benutzerinnen und Benutzern? Das ist ultra wichtig, natürlich, sich bei jeder Änderung halt wichtig in der Nachbetrachtung das anzuschauen.
Ja.
Ja. Du hast auch eben angesprochen Core Web Vitals. Ich möchte eine Geschichte mal erzählen, so die wir in der Vergangenheit hatten. Wir hatten eine neue Plattform gelauncht. Natürlich war es für alle Stakeholder wichtig, wie performt diese Applikation, die wir da gelauncht haben. Ja, das war im Web. Natürlich haben wir sowas wie Uptime reported, weil es halt einfach wichtig ist, ist die Video-Streaming-Plattform verfügbar oder nicht. Aber was wir auch reported haben, ist eine Metrik, Largest Contentful Paint. Also wie schnell waren wir in der Lage, sozusagen dem Benutzer, der Benutzerin, unseren Content eigentlich auf dem Bildschirm zu kriegen. Ja, also das sagt ja im Endeffekt diese Metrik. Die sagt eigentlich, das größte Objekt im Bildschirm, was gemalt werden muss, oder also was sichtbar ist sozusagen, wie lang braucht das eigentlich, bis es auf dem Bildschirm gerendert ist, so. Und das war unsere Metrik, an der wir uns lang gehangelt haben und gesagt haben, okay, die wollen wir verbessern über Zeit, und haben uns den Status quo angeguckt auf der initialen Plattform, die es schon gab, mit der, und das verglichen mit der Plattform, die wir jetzt replaced haben. So, und diese Metrik haben wir kontinuierlich reported und haben auch gesagt, an der arbeiten wir. Und da gibt's natürlich verschiedenste Dinge, die dann dahinter liegen. Da kommt man wieder da drauf, was du vorhin gesagt hast. Wir haben uns dann angeschaut, wie verbessern wir die denn, dieses Largest Contentful Paint? Ja, also wir müssen es erstmal schaffen, unseren Content, den wir an die Leute bringen wollen, halt viel schneller auszuliefern und dann aber auch zu schauen, okay, wie improven wir denn beispielsweise große Bilder, die vielleicht nur ein dekoratives Bild sind, ja, wie schaffen wir es eigentlich, dass die schneller ausgeliefert werden. Die klassischen Themen von Webspeed, ja, also da sind wir ja eigentlich da, wo du derjenige bist, der auf jeden Fall der Experte bist. Deswegen vielleicht mal an dich die Frage, was sind denn so die Core-Frontend-KPIs, wenn es um Performance zum Beispiel auch geht, die du dir so anguckst?
Naja, die Core Web Vitals sind, also oder die bilden ja schon so eine quasi so eine Quintessenz aus den Metriken, die es so gibt. Das sind ja im Laufe der Jahre im Grunde immer mehr geworden. Manche haben so ein bisschen an Bedeutung verloren, was eben einfach daran liegt, dass das Ziel, was da immer verfolgt wurde, ja schon war, Metriken zu finden, die nicht einfach nur quasi nackte Performance zeigen, sondern eine, die einen Impact auf die Benutzerzufriedenheit hat. Und so frühe Beispiele sind ja sowas wie Speed Index gewesen, also wo man eben gesagt hat, wir ziehen auch in Betracht, also die quasi, also nicht bis wann irgendwas fertig wird, sondern auch, also wie der Fortschritt im Laufe der Zeit ist. Und ein besseres Speed Index war eben einer, wo 90% des betrachteten Inhalts vielleicht schnell gezeichnet wurden und die letzten 10% länger gebraucht haben. Und das wurde dann höher bewertet als ein Verlauf, der eben erstmal nur 10% zeigt für eine lange Zeit und am Ende die letzten 90% auf einen Schlag zeichnet, weil man einfach dann bisschen mehr zu gucken hat. Und das ist halt, ist schon schwierig, das so in Metriken zu fassen, also User Experience Aspekte. Und das, was wir jetzt mit den Core Web Vitals haben, halte ich schon für eine gute Geschichte. Also das ist einmal der Largest Contentful Pain, den du genannt hast. Also größtes auf einen Schlag gezeichnetes Element auf dem Bildschirm. Das sind oft irgendwelche Hero-Elemente, Bilder. Manchmal ist es aber auch viel Text. Also wenn man ein Element hat, das viel Text hat, das in der Fläche größer ist als eben das größte Bild, dann ist das der Largest Contentful Paint. Aber das ist natürlich, es kann natürlich sein, dass bestimmte Webseiten, dass es trotzdem nicht das relevanteste Element ist. Also da gibt es ja noch die Element Timing API. Mit der kann man zum Beispiel bestimmte Elemente, wann die gezeichnet werden, messen. Also wenn man irgendwie abweicht von dieser LCP, Largest Contentful Paint Definition und für sich sagt, nee, da wird zwar was gepainted und so, und das ist auch large, aber für die User am Ende relevant ist folgendes Element, weil erst wenn das da ist, dann können die interagieren oder irgendwie so. Genau, dann hast du den Cumulative Layout Shift. Das ist ja der zweite von drei Core Web Vitals. Also wie viel flutscht und bounced irgendwie das Layout herum. Vielleicht, weil das über Microservices alles nach und nach reingeladen wird. Und wie stabil ist sozusagen das Layout? Und muss ich quasi mich jedes Mal neu orientieren, wenn ein neues Element reinkommt, weil es alles durcheinander schiebt. Und das dritte ist, und das ist ja so vergleichsweise neu, ist der INP, also Interaction to Next Paint. Also wie ist das denn, wenn ich irgendwas klicke, wann sehe ich quasi einen Effekt? Die Messung an sich funktioniert so, dass tatsächlich auch vielleicht gar nichts auf dem Bildschirm gezeichnet wird, aber der Browser misst das eben so, wann wäre er in der Lage, was zu zeichnen, so im Grunde. Genau, und dann gibt's eben noch so andere Dinge wie First Contentful Paint und Time to First Byte natürlich, was du genannt hast. Das ist insofern auch wichtig, als dass Time to First Byte ist die Grundlage zum Beispiel für Largest Contentful Paint. Also wenn Time to First Byte Rotz ist, dann ja, kannst du auch keinen guten Largest Contentful Paint schaffen. So.
Ja. Ja, was ja logisch ist, ne? Weil, also, wenn halt deine Daten nicht über die Leitung gekommen sind, wie willst du sie denn dann auf den Bildschirm bekommen? So, ne? Und ja, oder wenn die Verbindung halt sehr langsam ist, ja.
Ist genau, also so gesehen kann man sagen, sind die Core Web Vitals eigentlich auch so ein bisschen so High-Level-Metriken, so ein bisschen so wie das, was wir eingangs gesagt haben, wie lange dauert das, bis ein Produkt im Warenkorb ist oder so, weil mit diesen Metriken alleine, da weiß man eben nur, wenn die abschmieren, dass irgendwas im Busch ist. Aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, aha, daran liegt das. So, das muss man dann wiederum, dem muss man dann nachgehen mit jeweils eigenen Metriken, wie im Time to First Byte oder bei Microservices, wie schnell antworten die Microservices, wenn ich die anfrage, solche Dinge.
Ja, also genau, das Wichtige ist halt dieses, es ist ein Indikator. Du kannst damit niemals sagen, so, das ist das Problem. Es ist ein Indikator, der dir zeigen kann, wo ein Problem liegt. Ja, und dass man da dann tiefer gehen muss und dass es nicht reicht zu sagen, ey, euer Contentful Paint ist, Lattes Contentful Paint ist schlecht, bitte optimiert den mal. Das reicht halt einfach nicht aus, sondern was man sagen muss, ist, okay, warum? Ne? Also diese typische Frage, so, man muss halt tief reingehen.
Ja, auch, dass man halt weiß, wer sich darum kümmern muss. Ne? Also ich sag mal, wenn der Largest Contentful Paint schlecht ist, weil man vielleicht dem Browser nicht früh genug mitteilt, dass ein Bild wichtig ist, also wenn man jetzt keine Resource-Hint Brotkrumen für den legt, die er finden kann, oder die Sachen einfach im JavaScript versteckt sind, das dann geladen werden muss und geparsed und executed. Und dann merkt der Browser, aha, ich habe die Template geändert und da ist jetzt dieses Bild drin. Ja. Hätte man mir mal auch früher sagen können. Das ist ja die eine Möglichkeit, dass es also tatsächlich sozusagen der Ball bei den Frontend-Devs liegt. Oder wenn die Time to First Byte schlecht ist, dann und die Frontend-Devs haben alles getan für einen guten LCP, aber die Time to First Byte ist einfach jenseits von Gut und Böse, dann können die Frontend-Devs ja gar nichts machen. Und dann muss da der Ball an die Backend-Mannschaft gehen. Und die müssen gucken, woran es liegt.
Ja. Ja, und da auch, ne, bei komplexen Systemen ist es ja meistens dann nicht so, dass das irgendwo, ja, dann mache ich halt mal hier diese Datenbankabfrage ein bisschen schneller. Sondern häufig ist es dann irgendwie die Connection zwischen zwei Services, die dann irgendwie langsam ist, warum auch immer, ja. Weil der eine Service liegt irgendwie nur in einem Data Warehouse in, was weiß ich, Nordamerika, weil jemand die falsche Einstellung gewählt hat in der Cloud, und die anderen Services liegen alle in Europa und dann hast du eine gewisse Latenz, die sich dann da vielleicht auch kumuliert oder so. Ja, und das ist wichtig, natürlich sehr nachzuvollziehen und dann das Problem bei der Wurzel zu packen.
Genau.
Ich wollte zum Thema Core Web Vitals nur kurz nochmal drauf verweisen. Wir haben Mitte 2022, also ist schon ein paar Jahre her, aber ihr könnt ja trotzdem mal reinhören, eine Revision mit dir, Shep, als demjenigen, der uns da was erzählt hat, zu aufgenommen. Die Revision 533 Frontend Performance Metriken, die Core Web Vitals. Da hört da gerne nochmal rein, wenn ihr da eine Auffrischung braucht.
Genau, ich glaube, INP ist da noch nicht drin gewesen damals. Also INP gibt es jetzt seit vielleicht einem Jahr, anderthalb Jahren oder so. Vielleicht zwei. Vielleicht wahrscheinlich schon zwei Jahre.
Also es ist tatsächlich da drin, also wir haben das angerissen, aber das war da ganz frisch. Das war da noch nicht, also da waren die LCPs, da gab es noch den anderen.
TTI, ne? Time to Interactive wahrscheinlich.
Ah, ja, genau. Time to Interactive war damals noch ein Thema. Genau, und das haben wir nur angerissen. Aber jetzt habt ihr hier nochmal die Auffrischung, ne? Also hört die Revision, ihr wisst alles über Core Web Vitals und habt eben nochmal zum ICP auch nochmal alles genau so heißt er.
Vielleicht können wir noch eine Sache dabei ergänzen, und zwar die Tatsache, dass das haben wir auch damals gesagt, es gibt eben bestimmte Vitals, die kann man im Labor sozusagen messen, also mit quasi einem ferngesteuerten Browser, der die Seite aufruft, und dann kann man die Werte extrahieren. Das gilt aber nicht für bestimmte Metriken. Das heißt also, die kann man eigentlich nur im Field, also draußen, sammeln. Und das macht man über, du hast das eben schon mal erwähnt, Real User Monitoring.
Ja.
Also, dass man im Prinzip die Seite oder alle Benutzer eben mit entsprechenden Messwerkzeugen, die Browser, die Besucher sozusagen ausstattet, und die geben dann so eine Art Telemetriedaten zurück. Und nur dann lassen sich bestimmte Dinge eben auch messen und herausfinden. Das heißt also, in der Entwicklung und so ist es schon okay, quasi nur mit dem eigenen Browser zu testen, aber schon von Gerät zu Gerät ist es ja, kriegst du unterschiedliche Werte. Also du kannst quasi nur relativ zu dem gleichen Gerät das dann messen und zum Entwickeln okay, aber um das Bild, um das ganze Bild zu haben, musst du eigentlich immer auch bei deinen Benutzern messen.
Ja. Ja, das ist super relevant, dass du das gerade nochmal sagst, weil das wir da vorhin auch so sozusagen so drüber gesprochen haben, über wie viel Prozent der Benutzerinnen und Benutzer lege ich eigentlich meine Metriken an, ja. Aber genau das, was du sagst, häufig machen wir die Dev-Tools auf und gucken, ob das mal so ungefähr passt. Das mag ja sein, dass da grüne Zahlen sind, aber wir nehmen immer alle dieses Deutsche Bahn-Beispiel, ja, dann sitzt du da und hast halt doch keinen Empfang oder bist auf einem mobilen Endgerät oder so unterwegs. Deswegen ist es so wichtig, alle Metriken, die man sich setzt, immer in der realen Welt zu messen. Ja, also wirklich, was kommt bei Benutzerinnen und Benutzern an und nicht bei euch. Schöner Indikator, genau wie du gesagt hast, um mal zu sehen, funktioniert irgendwas absolut gar nicht, dann kann man das verändern. Aber grundsätzlich solltet ihr immer in einem Production-Szenario natürlich alles auch bei den Benutzerinnen und Benutzern testen. So, und dieses Real-User-Monitoring ist da halt das Mittel der Wahl, ne? Ich arbeite ja auch viel mit Apps und nicht webbasierten Kontexten, wo man das auch mittlerweile kann, ne? Da sind die Tools unterschiedlich weit. Das Tolle an den Tools, und das hatte ich vorhin vielleicht vergessen, ist, du kannst es halt dann auch super so eine Art Session halt auch in Relation setzen mit deinen Backend-Services, ne? Also Benutzerinnen und Benutzer oder ein Set an Benutzerinnen und Benutzern, zum Beispiel immer auf Chrome Version 108 mit folgender Einstellung, ist langsam. Und warum ist das der Fall? Und du kannst das wirklich von Anfang, also wenn du alle Tools, alle deine Services und alle deine Frontends sozusagen in ein Tool reporten lässt, das ganz toll in Relation setzen und durchdebuggen und sagen, okay, meine Datenbankanfrage am Ende sieht so aus und ach, guckt mal, hier gibt's irgendwo im Code, wenn ihr das sogar noch mit eurem Code connectet, irgendwo ein spezielles If, diese Anfrage reinläuft, weil für Chrome 108 mal irgendein Entwickler, eine Entwicklerin halt sich mal eine eigene, Automatisierung gebaut hat, die man vergessen hat auszubauen oder so, ja. Passiert ja, hoffentlich oder
du,
nie.
Du nutzt ein Feature, von dem du denkst, dass es eben breit supported wird und dann merkst du eben über dein Monitoring-Tool, dass, Leute mit Samsung-Browser oder so, ja. Der zum Beispiel der auch Chromium nutzt, aber der 6 Monate hinterherhinkt, oder zum Beispiel Edge hat auch lange keinen, was mich auch persönlich überrascht hat, lange keinen AVIF unterstützt, also erst seit einem Jahr. Und das war mir auch nicht klar. Und gut, das mit dem AVIF, das weiß nicht, ob man das über Sentry oder und Co. rausfinden würde. Vielleicht in Form von on Errors auf dem Bild. Aber so von Haus aus kriegt man natürlich wird da kein Error auf der Konsole oder ähnliches geworfen, den man dann weiterleiten kann. Ja. Genau, aber wenn man jetzt irgendein JavaScript-Feature nutzt, also, oder ich hatte auch mal einen Browser, der konnte Document Scrolling Element nicht. Also das wurde ja irgendwann mal eingeführt, weil die WebKit-Browser, die haben immer, glaube ich, Body gescrollt und die anderen Browser haben aber HTML-Element gescrollt und es war irgendwie nie, man hatte immer das Falsche oder man musste beide scrollen, damit irgendwie alle Browser erfasst waren. Dann wurde eben kann man es API nennen, diese Property eben erfunden. Aber es gibt tatsächlich auch Browser, die das noch immer nicht können, so. Also so Set-Top-Boxen und Co.
Ja, das sind eh unsere Lieblings Devices sozusagen, weil wir natürlich extrem viele Benutzerinnen und Benutzer haben, die genau auf diesen Devices unterwegs sind. Und da ist es zum Beispiel super relevant, was du gerade gesagt hast, ne? Weil es halt, da sind halt häufig alte Versionen von Browsern drauf. Also wenn sowas begeistert, der ist im Bereich TV immer gut unterwegs, ja, oder bei den Streaming-Apps.
Ja.
Genau. Ich wollte aber noch mal auf eine andere Sache zurückkommen. Wir haben ja drüber viel gesprochen, dass man halt die richtigen Metriken erfassen muss und so weiter und so fort. Und vielleicht sagt man auch, ja, okay, ich habe hier eine Metrik gefunden, ich will mal meine Errors tracken. Aber auch da kann es halt sein, oder da möchte ich eher sagen, wenn ihr die richtigen Metriken trackt, dann passt auf, dass ihr nicht doch die falschen Metriken trackt. Ja, also ihr sagt vielleicht, hey, wir wollen irgendwelche Errors tracken, aber vielleicht ist das gar nicht das richtige Set an Errors, das ihr euch anguckt. Ne? Also gerade wenn man jetzt sagt, man nimmt so ein Tool wie Sentry oder ähnliches, wir tracken alle Errors und reporten dann mal, was ist denn eigentlich unsere Error Rate aus einem bestimmten Grund, weil wir sagen, okay, es ist wichtig, dass wir halt wenig Errors haben für die technische Exzellenz und auch, weil das ja wohl beim User ankommt und so weiter und so fort. Sagen wir mal, ihr habt das als eine Metrik herausgefunden, dann seid euch aber bewusst, dass da ein gutes Set an Errors dabei ist, an denen man gar nichts vielleicht machen kann. Ja, das sind vielleicht bestimmte Course-Errors, die da irgendwie sind, ja, oder
ich weiß, welche
Adblocker.
Ja? Stimmt, Adblocker, ja. Genau, wir haben auch immer reichlich Safari-Videoabspielfehler, weil der irgendwelche quasi, ich glaube, das sind dann irgendwie Promises, die dann abkacken und so. Mhm. Weil Play ist ja mittlerweile auch eine Promise und dann kannst du das auch erst stoppen, wenn die Promise resolved ist und so Zeugs. Und da ist der Safari irgendwie auch doof.
Ja, oder ihr schafft es einfach auch, einen Error zu recovern durch die Mechanismen, die ihr im Code habt, aber der Error ist halt da, ja. So, und das ist halt etwas, das, da muss man sich sehr bewusst sein und messt da wirklich das Richtige, guckt auf die richtigen Errors. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, wir haben definiert, okay, für uns ist halt ein bestimmtes Set, wenn eine Benutzerin und Benutzer in ihrem Verhalten eingeschränkt wird, also wenn beispielsweise wir haben da so ein Screen in der App und der poppt dann auf, da steht dann hoppla, hier ist was schiefgelaufen, dann wissen wir, okay, das hat jetzt einen Impact auf die Benutzerinnen und Benutzer und das müssen wir tracken. Und wir müssen die Submenge an Errors so einschränken, dass wir genau die Fälle rausarbeiten, die zu diesem Error führen. Und das ist natürlich etwas, das ist ein Stück weit eine Zeit, die man einfach investieren muss, um halt herauszufinden, was ist denn da wiederum von diesem Error das Richtige, was ich tracken möchte, ja? Mhm. Und warum tue ich das auch wieder, ne? Ich habe es jetzt gesagt, wenn es einen Impact auf die Benutzerin und den Benutzer hat, dann möchte ich mir das angucken. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir das über die Plattformteams hinweg, also Android, iOS, die webbasierten Plattformen etc., wenn wir das da ausrollen und uns auf allen Plattformen anschauen, hey, was haben wir denn eigentlich für eine Error Rate? Dann haben wir eine gewisse Vergleichbarkeit, aber dann doch wieder nicht. Und da komme ich zum nächsten Thema. Es ist super wichtig, dass ihr für euren Use Case denkt. Shep, du hast gerade diese Set-Top-Boxen angesprochen oder Smart TVs. Ja, es gibt Menschen, die haben natürlicherweise einen Fernseher von 2018. Das ist ganz normal. Nicht jeder kauft alle 2 Jahre einen neuen Fernseher, ja.
Also ich habe einen Fernseher von 22 und das Chrome 89 drauf. Der war schon 22, glaube ich,
veraltet. War der schon out of date? So, und genau das ist das Thema, ja. Und das muss man sich gut angucken. Es ist klar, dass auf Fernsehern, die eventuell ein älteres Baujahr haben und vielleicht auch eine ältere Softwareversion, andere Fehlertoleranzen greifen müssen, als es das vielleicht auf der neuesten iOS-Smartphone-Version tun müssen. Ja, das ist ein anderes Ökosystem und das bedingt halt auch, dass der Kontext ein anderer ist und du kannst nicht einfach sagen, über alle Plattformen hinweg ist das meine Metrik. Also ganz wichtiger Punkt da ist einfach, über den Kontext sich Gedanken zu machen, was messe ich wo und wie messe ich es? Messe ich das Richtige? Das ist immer die wichtigste Frage.
Genau, so. Aber dem kannst du dich natürlich dann auch nur durch erstmal machst du deinen Educated Guess und dann startest du, ne? Und dann merkst du einfach in der Praxis, wo du nachsteuern musst. Ja. Also ja, auch mit den Fehlern, ich weiß nicht, bei uns ist es so, dass wir haben quasi schon so Error-Filter, die wir dann, dass wir Sentry gar nicht erst belasten mit irgendwas, damit unsere Kontingente da nicht zu schnell weggehen mit eben solchen Fehlern, die so ständig eben wie dieser Safari-Fehler, der die ganze Zeit geworfen wird und wo eigentlich nicht wirklich was Schlimmes ist, weil alles läuft, aber trotzdem wirft er diese Fehler und die sind eben nicht, werden aber nicht abgefangen, die filtern wir alle raus.
Aber weißt du, Shep, das ist nämlich das Wichtigste an diesem ganzen Metriken und immer, wenn man drüber redet. Man redet drüber. Du hast dir darüber Gedanken gemacht und du hast ein Educated Decision gemacht, dass du gesagt hast, dieser Fehler ist nicht relevant. Wir haben uns den jetzt tiefgehend angeguckt, also filtern wir den raus. Ja, du hast eine Entscheidung getroffen, die anhand des guten Wissens sozusagen passiert ist. Und das ist etwas, glaube ich, was ich gerne als auch eine Message dieser ganzen Thematik Engineering KPIs immer mitgeben möchte. Das ganz Wichtige ist, dass man darüber redet, dass man als Team sich entscheidet, über bestimmte Themen zu sprechen. Und was ich bei uns beobachtet habe, ist, wir haben am Anfang ganz viel darüber diskutiert, was sind die richtigen Metriken. Dann hat man darüber diskutiert, was ist denn eigentlich das Falsche innerhalb der richtigen Metrik? Das, was ich eben gesagt habe, mit diesem Error-Tracking, ne? Und jetzt kommen wir so langsam darüber, wir reden gar nicht mehr über diese Metriken, die wir ja alle schon tracken und dass wir unsere Ziele erreichen wollen mit diesen Metriken. Das machen wir einfach, ja. Das ist halt so drin. Wir reden jetzt darüber, was gibt's denn noch für Metriken? Oder gibt es vielleicht andere Metriken, die viel wichtiger sind, die wir noch nicht gesehen haben? Und das ist so ein Prozess, ne? Du musst dich erstmal mit etwas beschäftigen, um dann eine Verbesserung herbeizuführen. Dann fragen natürlich ganz viele, wie kann ich es denn jetzt schaffen, überhaupt mich damit auseinanderzusetzen? Ja, wir haben ja schon angesprochen, es gibt diese Tools, ne? Und die Tools bieten alle SDKs an. Und diese SDKs kann man einfach mal reindroppen in die Website beispielsweise oder in euren Service und einfach mal mittracken lassen, was die sowieso schon tracken. Dann habt ihr schon mal technisch schon mal irgendetwas. Ist das das Richtige? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst ja jetzt, dass ihr da dann weiter bohren müsst und weiter gucken müsst. Und dann könnt ihr auch sagen, okay, was machen denn eigentlich die Product-Leute so bei uns? Gucken die denn schon auf irgendwas? Und irgendjemand wird euch bestimmt sagen, ja, hier in unserem Webshop, da kaufen irgendwie 2% der Leute, die halt da oben in das Funnel reinkommen. Und wäre schon cool, wenn wir die auf 3% hochbekommen, die Zahl. Oder in unserer Branche ist es üblich, dass man 3% hat. So, und dann könnt ihr da weiter diggen, ne? Könnt ihr sagen, okay, was müssen wir denn jetzt eigentlich noch tracken? Und so kommt man dann in diesen ganzen Lauf rein.
Ja.
Ja, also ist immer wichtig, sich darüber über den Einstiegspunkt Gedanken zu machen. So.
Jetzt haben wir viel. Das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, ne? Und du, das, was du trackst, solltest du dir natürlich auch angucken, ne? Also es ist ja auch, track einfach nicht so viel Zeug, was du am Ende dir eh nicht anguckst oder das sich dann davon abhält, aufgrund seiner Riesenmenge sich damit zu beschäftigen, weil man eben gar nicht weiß, wo man anfangen soll und so.
Ja. Ja, richtig. Also es ist, kann einen natürlich auch erschlagen. Aber da ist es halt besser, wenn man halt irgendwo anfängt, ne? Also klar, es ist super, aber dann greift euch halt mal einen Bereich raus oder setzt euch mal wirklich mit den Stakeholdern zusammen. Das ist auch ganz wichtig hier und da möchte ich auch noch den nächsten Punkt gleich machen. Aber sprecht einfach mal mit dem, was ist denn für die so wichtig? Was zählt denn für die? Ja, und irgendwie kommt ihr dann schon drauf, dass es am Ende immer um eure Benutzer gehen wird. Es wird immer darum gehen, dass die Benutzer entweder irgendetwas machen oder dass sie vorhanden sind oder dass es ihnen gut geht sozusagen, ja. Und dann macht euch wirklich Gedanken, was wäre denn ein guter Start für so ein Tracking, ja. Und nehmt eine KPI, nehmt nicht 25, die ihr alle gut und wichtig findet, sondern nehmt dann eine. Und wenn ihr dann feststellt, ah, das ist es nicht, nehmt eine andere oder nehmt eine andere dazu. So, und so könnt ihr euch da langsam vorarbeiten. Und das ganz Wichtige, ich habe eben das Wort Stakeholder genannt, ne? Überlegt, für wen sind diese Metriken eigentlich? Das macht ihr nicht zum Selbstzweck. Ihr solltet nicht nur, weil ihr das aus Engineering gut findet, eure KPIs da irgendwo an ein Dashboard werfen und das in Grafana haben, sondern überlegt euch, was davon wollt ihr wem mitteilen? Also wie kommuniziert ihr etwas? So, mein Tipp ist da eigentlich, wenn ihr einen Fortschritt, eine Veränderung macht, kommuniziert die. Seid extrem transparent. Seid aber auch transparent da, wo ihr vielleicht nichts wisst. Ja? Wenn Leute euch fragen, hey, ihr macht doch jetzt diese Engineering KPIs und sag mir doch mal, was ist denn jetzt die Error Rate? Und ihr sagt, wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig im Engineering, was sind die richtigen Errors und tracken wir wirklich schon das Richtige? Sagt's den Leuten. Seid transparent. Und sprecht darüber mit denen, weil dann können die euch vielleicht Infos geben, die ihr dann nachher wieder nutzen könnt, um bessere Metriken zu entwickeln. Und wirklich überlegt euch, wie könnt ihr auch Wins verkaufen, ja? Im Engineering sind wir manchmal so, dass wir einfach nur dann sagen, ja, okay, guck mal, hier ist die Metrik besser geworden, ist das super. Oder Uptime ist jetzt nicht mehr 99,8, sondern ist jetzt 99,9. Okay, wie auch immer, ihr könnt es euch vorstellen. Nicht mehr eine 9, sondern 2,9 nach dem Komma oder so. Dann verkauft das, ja. Celebrated das. Das ist ganz wichtig. Ich sehe das immer wieder als Manager auch in den Teams, dass manche Teams halt sagen, ja, okay, wir haben hier was gemacht und eigentlich ist es mega cool und voll das Improvement für alle, aber sie vergessen das groß zu kommunizieren und das auch zu einem Win zu machen, ja, oder auch für jemanden persönlich, wenn ihr persönlich herausgefunden habt, dass es hier einen Bottleneck in dieser einen Datenbankabfrage gibt und ihr habt das gefixt, dann ist das euer persönlicher Win. Das könnt ihr euch auf die Fahne schreiben. Ihr könnt zwar immer sagen, ja, klar, und unser Team und wir sind cool, aber wir haben es halt auch entdeckt und haben jetzt was dran geändert und jetzt ist es besser für unsere Benutzerinnen und Benutzer und es hat folgenden Impact. Überlegt euch eine Story dazu und erzählt das. Das ist ganz, ganz wichtig, um Gehör zu finden und auch in der Organisation es dann zu schaffen, egal in welcher Größe ihr unterwegs seid, eine Awareness über diese KPIs an sich, dieses Engineering an sich überhaupt zu erschaffen. Ganz viele Fragen werden da erstmal auf euch zukommen. Ja, warum macht ihr jetzt dieses Tracking? Ja, was macht ihr da genau? Ja, warum ist denn das relevant? Und dann wollen alle Leute mitreden. Aber nehmt das wirklich als Chance wahr, weil ihr werdet dadurch so viel lernen. Und wie ich euch das vorher gesagt habe, mit diesem bei uns war das am Anfang halt so ein, wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen bei diesen ganzen KPIs und wir schreiben jetzt mal einfach 10 auf und sind das denn überhaupt unsere richtigen? Nee, wir brauchen 15. Egal, fangt irgendwo an und es wird am Ende, wenn ihr das wirklich so schafft, dass ihr sichtbare Ergebnisse erzeugt, es wird euch gedankt werden, da bin ich mir extrem sicher, ja, weil ihr werdet Erfolge vorzeigen. Und das könnt ihr aber nur, wenn ihr halt irgendwo startet, so.
Naja, man kann halt auch einfach, sagen wir mal, man belegt einen Return on Investment, ne? Also, die Leute sehen ja auch, es hat was gebracht, diese ganzen Engineers zu bezahlen und daran zu setzen.
Richtig.
Weil die auch, ja, genau, weil die Dinge machen. Klar, einiges merkt man vielleicht dann selber, ne, wenn man das Produkt benutzt, dass sich Dinge verbessern, aber eben manche Dinge kann man halt dann eher messen als sehen.
Ja. Und vor allem, man kann es halt auch immer wieder beispielsweise bei Product Managern nutzen, ne, oder bei einem Product Owner, um zu sagen, hey, guck mal, diese Metrik, da haben wir uns doch vielleicht auch mal ein Ziel festgelegt und dieses Ziel wollen wir erreichen. Folgende Story könnte uns dabei helfen, das zu erreichen. Und dann wird's wieder ein Win für dich als Product Owner oder so. Und so kann man dann halt auf die einzelnen Beteiligten in einem Projekt auch zugehen und vielleicht auch mehr Backing haben. Ne? Oder wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet und ihr braucht Budget für etwas, ihr müsst sagen, ey, guck mal, wir wollen jetzt folgendes Feature im technischeren Bereich umsetzen. Wie kriegen wir das denn hin, dieses Budget zu bekommen? Dann könnt ihr diese Zahlen wieder nehmen und datengetrieben argumentieren und sagen, hey, guck mal, wenn ihr jetzt bereit seid, folgendes Budget zu investieren, dann wird eure Webseite schneller, sage ich jetzt einfach mal, oder besser verfügbar oder wie auch immer. Und dadurch macht ihr ja wieder mehr Umsatz. Hier, euer Return on Investment ist da, ja. Und sowas aufzuzeigen aus einem Engineering-Bereich, da freut sich doch jeder. Also da freut sich jede Kundin, jeder Kunde, da freut sich jeder Product Owner, jede Designerin, jeder Designer, mit dem man spricht wahrscheinlich, ja. Letzter Punkt, vielleicht noch, was wir gemacht haben, um das Ganze auch kontinuierlich, ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Man entwickelt sich ja in dieser Zeit. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine kontinuierliche Betrachtung unserer Metriken eingeführt. Wir setzen uns mittlerweile einmal im Monat zusammen, haben da, wie gesagt, am Anfang halt dann sehr, sehr viel über die einzelnen Metriken, die wir tracken wollen, gesprochen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass man es halt regelmäßig macht. Jetzt ist es bei mir so, ich spreche dann hauptsächlich mit einzelnen Abgeordneten aus einem Team, um mal übergreifend über die Teams hinweg halt bestimmte Probleme oder bestimmte Erfolge auch aufzuzeigen. Ja, darüber sprechen wir mittlerweile. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, das in die Teams mit reinzunehmen, ne? Und in jedem Team dann auch zu sagen, okay, wir haben regelmäßig ein Check-in auf unsere Metriken. Wo stehen wir denn? Wie performen wir denn auf unsere Goals? Also sind wir auf dem richtigen Weg, unsere Goals zu erreichen? Oder wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Und das kann halt beispielsweise in einem monatlichen Check-in sein. Das kann in jeder Retrospektive auch mit eingepflanzt werden. Ne? Was war denn diesen Sprint gut? Was hat denn vielleicht nicht so gut funktioniert? Oder das kann auch sehr akut sein, in einem Daily auch zu sagen, hey, ich habe heute Morgen mal auf die Metriken geguckt und habe gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser einen Sache. Sollen wir uns das vielleicht mal als ein kleines Ticket hier mit in den Sprint ganz akut nehmen? Und dann kommt da vielleicht raus, nö, wir wissen, warum das so ist. Oder viel wichtiger, wir wissen es noch nicht. Und dann beschäftigt man sich mal den Tag über damit, ja. Und es muss halt sozusagen in Fleisch und Blut der Entwicklerinnen und Entwickler übergehen, aber auch der Product Owner und Product Owner oder eurer Leads, immer wieder da drauf zu gucken, ja. Morgens das Erste, was man macht, irgendwie, man kommt rein und guckt halt mal auf die Metriken. Oder es gibt irgendwo ein Dashboard, einige von euch haben das 100%, im Büro und dieses Dashboard zeigt halt kontinuierlich die richtigen Metriken an und alertet euch, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, ja.
Ich glaube, das Alert ist schon auch wichtig, weil so dieses Pull-Prinzip funktioniert ja jetzt auch nicht immer, gerade bei EntwicklerInnen, die gerne tunneln oder sowas, ne? Die dann auch nicht unbedingt dahin gucken. Also das finde ich schon gut, wenn man dann ein Push-Prinzip hat, was die Dinge angeht. Genau. Exakt. Ansonsten finde ich, funktioniert ja auch ganz gut irgendwie bei einem Daily einmal kurz auf Metriken gucken, wenn man das denn etablieren möchte.
Ja. Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also es ist eher ein Push als ein Pull, der da passieren sollte. Genau, deswegen Alerting, ganz eigenes Thema, über das wir halt auch nochmal reden können, ne? So ein Punkt, den wir so kurz im Vorgespräch hier angerissen hatten, ist das Thema Service-Klassen. Ist es notwendig, dass euer CMS rund um die Uhr 100% Uptime hat oder nahezu 100% Uptime hat? Wahrscheinlich nicht, weil die Redakteurinnen und Redakteure da eventuell nur von 8 bis 18 Uhr dran sitzen. Ja, warum solltet ihr also darüber einen Alert bekommen, wenn es nachts irgendwie mal ein Problem gibt oder ein bisschen erhöhte Fehlerrate? Reicht, wenn ihr euch das morgens anguckt. So Thematiken könnten wir bestimmt an einer anderen Stelle nochmal besprechen. Aber sehr wichtig.
Genau. Ja, dann sind wir im Grunde durch, ne, mit diesem eigentlich für uns ja eher nicht üblichen Thema.
Ja, haben wir noch was vergessen. Cool. Ja, also ein Punkt vielleicht, den ich noch ganz kurz machen möchte. Sorry, manchmal ist mein Kopf dann auch so ein bisschen durcheinander. Ihr habt das ja auch so schon mal gemerkt. Aber eine Sache, die halt ganz, ganz wichtig ist, ist das Goal-Setting. Überlegt euch, was sind kurzfristige Goals, die ihr erreichen könnt, ne? Also Ziele für die einzelnen KPIs. Aber was ist vielleicht auch so ein, und im Begriff hört man ja öfter auch mal, so ein North Star Goal, auf das ihr hinarbeiten wollt. Ich nehme jetzt mal wieder die LCP, also Largest Contentful Paint, was wir vorhin angesprochen haben. Vielleicht schafft ihr es einfach nicht, euer Backend so schnell zu machen, dass ihr den LCP halt so weit runterbekommt, wie ihr es am liebsten hättet. Aber vielleicht ist das euer North Star Goal, was ihr sozusagen immer im Hinterkopf behalten könnt und an dem ihr kontinuierlich arbeiten könnt. Aber kurzfristig könnt ihr vielleicht nur ein anderes Goal erreichen, weil nur das ist in der Hand eures Teams. Shep, du hast es angesprochen mit den Frontend-Improvements. Die könnt ihr vielleicht alle machen, aber dann hittet ihr halt irgendwie so eine Art Border, wo ihr sagt, schneller geht halt leider nicht, weil da müssten wir andere Teams belästigen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise darum bitten, uns zu unterstützen. Also überlegt euch, was ist sozusagen euer Goal, was ihr kurzfristig erreichen könnt. Und was ist vielleicht ein Goal, was eher in einer langfristigen Zukunft liegt, was ihr aber immer im Blick behaltet, ja? Und das könnt ihr mit jeder eurer KPIs machen. Nehmt euch insgesamt vielleicht über die Zeit 5 raus, aber definiert einen klaren Fokuspunkt. Es bringt nichts, an allen 5 zu optimieren, sondern nehmt halt eine und sagt, okay, dieses Quartal oder diesen Monat beschäftigen wir uns nur mit hauptsächlich mit dieser KPI, diese zu improven. Weil nur dann bekommt ihr es auch hin, wirklich etwas zu delivern. Es bringt nichts, an allen Ecken und Enden, ihr kennt das ja, ne? So vom Product Management muss ich euch nicht erklären. Ihr habt 5 Stories, an denen man arbeiten muss, aber da kommt halt nichts bei rum, wenn man an diesen 5 Stories gleichzeitig arbeitet. Deswegen arbeiten wir eine nach der anderen ab. Und genauso ist es bei dieser KPI-Improvement-Geschichte halt auch, ne? Fokussiert euch auf eins, erreicht das Ziel, guckt auf die nächste, erreicht das Ziel und shippt Sachen. Das ist einfach das Wichtigste. Irgendeine Verbesserung zu shippen, mit einem Fokuspunkt. Alright. Jetzt aber dann hoffentlich wirklich den Punkt.
Genau. Vielleicht von mir noch die Aufforderung an unsere HörerInnen. Du hast es ja am Anfang schon gemacht, aber erzählt uns doch mal, was ihr so an coolen Metriken habt, also die auf euer Produkt bezogen sind. Also sofern ihr das irgendwie sagen könnt. Genauso Core Web Vitals kennen wir ja alle, aber so wäre mal interessant, Metriken zu hören, auf die man jetzt nicht so spontan gekommen wäre.
Genau, ja.
Das fände ich, glaube ich, gut.
Ja, das wäre auf jeden Fall spannend, weil man lernt halt auch immer, wenn man sich andere anguckt. Ne? Also wie ist das eigentlich bei anderen Teams und so? Ich meine, wir haben jetzt auch noch gar nicht über so Metriken über Teams, nenne ich die immer mal, gesprochen. Ja, wenn man halt sagt, okay, was ist eigentlich meine Velocity? Oder keine Ahnung, wie lange dauert es denn eigentlich, wenn so eine Anfrage an das Team kommt, bis ich die dann umgesetzt habe oder so. Wenn ihr da in dem Bereich was gemacht habt, fände ich auch total spannend, das mal zu hören, oder fänden wir total spannend. Teilt es gerne mal mit uns.
Ja, genau. Und generell halt UX-bezogene Metriken sind auch immer cool. Also der Vitali Friedmann hat da mal einen coolen Vortrag drüber gehalten und ich glaube, Workshops gibt er ja auch zu dem Thema. Aber ja, so gute UX in Metriken gießen ist halt nicht so einfach. Ich finde, die Leute von den, also die hinter den Core Web Vitals haben das schon echt ganz gut hingekriegt. Aber genau, das sind so ein bisschen so diese weichen Faktoren, die schwer in Zahlen irgendwie zu fassen sind. Genau, ja. Also, ihr wisst, wo ihr uns findet. Erzählt uns was, schreibt uns an, gebt Feedback. Ladet euch selbst auch zu uns ein gerne.
Genau.
Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an den Hans auch.
Ja, vielen Dank auch an dich.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ist ein Thema, für das du ja echt brennst. Also, sehr cool.
Ich hoffe, man hört's. Und ja, danke an dich, wie gesagt. Und danke an alle, die zugehört haben. Freue mich natürlich auch auf eure Fragen, Punkte. Wir sind auf LinkedIn und ich bin auch auf LinkedIn und irgendwie trifft man mich da vielleicht sogar besser als auf jeder anderen Plattform im Moment. Geht vielleicht heute mittlerweile öfter so. Also vielleicht schreibt ihr uns
auf unserer Webseite auf die Host-Fotos klicken und da beim Hans, und dann seht ihr da auf Hans Detailseite, habt ihr dann auch den Link zu seinem LinkedIn.
Nice.
Genau. Dann hören wir uns nächste Woche. Da geht's um Sustainable Webdesign.
Sehr spannendes Thema, aber ich bin gespannt.
Ja, genau, wird auch cool. Also, dann bis dahin. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Ciao.